Es ist ein beispielloser Coup in der Geschichte. Unzählige Frauen sind ihrer Lebensleistungen und ihrer Chancen beraubt worden. Das ist nicht nur unfair, sondern bis heute ein Grund, warum die Gleichberechtigung nicht wirklich vorankommt. In der Geschichte wurden die Erzählungen von Frauen immer wieder unterdrückt, ihr Einfluss auf die Literatur, die Musik oder den Krieg ignoriert. Leonie Schöler findet, die Diskussion um Teilhabe und Sichtbarkeit von Frauen ist wichtig und dazu trägt sie auch selbst bei. Sie ist Journalistin, Historikerin und Moderatorin und auch sehr aktiv in den sozialen Medien. Auf Instagram erzählt sie Geschichten von großen Frauen, die in unseren Geschichtsbüchern kaum vorkommen. In ihrem Buch Beklaute Frauen erzählt sie die größere Geschichte hinter den Geschichten und darüber spreche ich mit ihr. Mein Name ist Julia Segers und ich sage Hallo Leonie Schöler.
Danke für die Einladung.
Du setzt dich schon länger dafür ein, die Leistungen von Frauen endlich in das Scheinwerferlicht zu bringen, das sie verdienen. Wie ist es dazu gekommen? Wie hast du damit angefangen?
Also ich mache jetzt schon seit einigen Jahren TikTok und auch Instagram-Videos und habe mir es dann zum Ziel gesetzt, dort feministische Perspektiven, intersektionale Perspektiven bisschen in den ins Scheinwerferlicht zu stellen, weil sie, wie du ja jetzt gerade schon anmoderiert hast, meiner Achtung nach häufig fehlen und irgendwie zu kurz kommen in der historischen Betrachtung. Und ich habe mir, wie auch schon viele Frauen vor mir, die Frage gestellt, wo waren denn die ganzen Frauen in der Geschichte? Warum besprechen wir die häufig nicht? Und habe es mir dann zum Ziel gesetzt, diese Biografien gezielt zu recherchieren. Habe dann immer mal wieder Videos gemacht und dann relativ bald auch eine Videoreihe angefangen, die ich auch schon Beklaute Frauen genannt habe, auf der sozusagen dann dieses Buch auch aufgebaut hat.
Du erzählst viele Schicksale von Frauen, denen der Ruhm verwehrt wurde. Schriftstellerinnen, die ihre Bücher unter einem männlichen Namen veröffentlicht haben beispielsweise oder Forscherinnen, deren jahrelange Arbeit einfach vom Schreibtisch geklaut wurde. Dafür haben dann unter anderem auch Männer einen Nobelpreis bekommen. Oder eben Künstlerinnen, die im Schatten ihrer Ehemänner einfach vergessen worden sind. Unter all diesen Geschichten hast du eine, die dir besonders lieb ist, eine Lieblingsgeschichte?
Also lieb ist vielleicht das falsche Wort, weil dafür machen mich diese Fälle dann doch einfach auch zu wütend. Aber es gibt so ein paar, also ich habe ja nicht nur Frauen, von denen ich hoffe, dass sie anschließend bekannter werden, sondern dass in dem Buch sind ja auch bekannte Namen von Männern drin, ne? Bertolt Brecht, Karl Marx, Albert Einstein, also so die großen Männer der Geschichte. Und mein Wunsch ist es, dass die Frauen, die in deren Leben eine Rolle gespielt haben und zu deren Bekanntheitsgrad beigetragen haben, dass die nun bekannt werden. Also Mileva Maric, Elisabeth Hauptmann. In Berlin zum Beispiel bin ich schon unglaublich oft an der Margarete-Steffin-Straße vorbeigefahren. Und Margarete Steffin war eine Dramatikerin, die in den 20er und 30er Jahren mit Bertolt Brecht einige seiner bekanntesten Stücke zusammengeschrieben hat. Und sie hat eine Straße, aber ihren Namen kennen, glaube ich, trotzdem viele Menschen nicht. Und das ärgert mich. Und ich würde mir wünschen, dass, ich habe ja zum Beispiel nicht nur Geschichte, sondern ja auch Literatur studiert. Ich habe im Abitur Geschichte und Deutsch als Leistungskurse gehabt. Und ich habe nie über die Frauen gesprochen oder irgendwas beigebracht bekommen, die mit Bertolt Brecht zusammen gearbeitet haben. Und ich finde zum Beispiel, dass wir darüber mal eine öffentliche, breitere Diskussion führen sollten. Wie gehen wir denn jetzt damit um? Denn der genaue Anteil, den diese Frauen zum Werk beigetragen haben, im Einzelnen lässt sich häufig nicht mehr feststellen. Aber gerade deswegen wäre es ja interessant, wollen wir darüber zum Beispiel im Deutschunterricht diskutieren? Wollen wir diese Namen, wenn sie werden ja immer noch überall aufgeführt, diese Stücke, wollen wir dann die Namen der Frauen auch ausweisen? Solche Sachen. Das ärgert mich dann und deswegen habe ich da vielleicht für diese Frauen auch eine besondere Empathie. Ich glaube, eine Geschichte, die mir sehr nahe gegangen ist, ist die von Clara Immerwahr, weil sie, also ich mich viel in ihrem, also sie ist Chemikerin, damit habe ich gar nichts zu tun, Chemie war ich immer nicht so gut drin, aber ich habe mir ihr Leben ja angeschaut, als sie als junge Frau trotz aller Widerstände Ende des 19. Jahrhunderts es geschafft hat, als Studentin, als man in Deutschland noch gar nicht studieren durfte als Frau, sich einschreiben zu können, als Gasthörerin den Doktor zu machen. Sie war die erste Frau, die einen Doktor in Chemie bekommen hat, die erste deutsche Frau mit einem Doktor in Chemie. Und ich glaube, sie hatte so viel Hoffnung für ihre Zukunft. Und in dem Buch ist auch ein Bild von ihr drin. Und ich würde einfach mal alle einladen, guckt euch dieses Bild mal an. Und da sehe ich eine Frau, die mit sehr selbstsicherem Blick in die Zukunft blickt, die sich da schon sehr bedacht auch inszeniert hat für dieses Foto. Damals war Fotos machen ja noch was ganz Besonderes. Da hat man sich schick gemacht, da hat man sich was ganz Besonderes überlegt, wie man sich da darstellen möchte. Und in diesem Foto sehe ich eine Frau, die in eine Zukunft blickt, wo sie selbstbestimmt arbeitet, wo sie für ihren Weg kämpft. Und letztendlich war es dann die Ehe, die ihr dann Strich durch die Rechnung gemacht hat, weil sie einen anderen Chemiker geheiratet hat, Fritz Haber, der auch einen Nobelpreis bekommen hat für, ich sag mal, Stickstoff, jetzt kurz gefasst, dass er im Ersten Weltkrieg als Giftgas auch eingesetzt wurde. Und er hat anschließend den Nobelpreis bekommen, auch dafür, dass Deutschland sozusagen im wissenschaftlichen Wettbewerb und in der wissenschaftlichen Elite wieder aufgenommen wird nach dem Ersten Weltkrieg. Also es war auch durchaus schon politisch, diesen Nobelpreis zu vergeben. Und Fritz Haber hat sich sehr aktiv dagegen eingesetzt, dass Clara Immerwahr weiter forschen konnte. Und ich glaube, sie hatte damals so die Hoffnung, dass es vielleicht so laufen könnte wie bei Marie und Pierre Curie, die ja auch damals schon bekannt waren und zusammen geforscht haben als Ehepaar. Und für viele, glaube ich, junge Frauen auch ein Vorbild waren, die sich erhofft haben, dass sie durch die Ehe mit einem Mann Türen sich für sie öffnen. Und bei Clara Immerwahr hat sich dafür alle Türen geschlossen. Und das ist so eine Geschichte, die mir immer sehr nahe gegangen ist.
Wenn wir mal ganz weit in die Vergangenheit zurückgehen, in die Steinzeit, um genauer zu sein, da war ja die Arbeit entgegen dem Mythos Jäger und Sammler unter allen aufgeteilt. Männer und Frauen sind beide jagen und sammeln gegangen. Damals hat man gefühlt besser zusammengearbeitet als heute. Was ist schiefgelaufen über die Zeit?
Ich glaube, Macht und Machtstreben nach Macht ist schiefgelaufen, denn damals waren die Gruppen ja noch ganz anders organisiert. Es waren ja viel kleinere Gruppen. Man konnte sich den Luxus gar nicht leisten, zu überlegen, welche Rollen sollen jetzt Männer und Frauen so ganz streng festgelegt bei uns einnehmen, weil die Kulturen, die Gesellschaften noch eher anders organisiert waren. Es ging um das Überleben insgesamt. Es ging darum, dass Menschen insgesamt als Familien, als Gruppe überleben. Und das war auch nicht nur in der Steinzeit so, sondern auch zum Beispiel im Mittelalter. Da haben die meisten Menschen als Kleinbauern gelebt und da haben auch Männer und Frauen und auch Kinder zum Überleben der Familie beigetragen. Und Frauen konnten im Mittelalter teils mehr gesellschaftliche Rollen einnehmen, als sie zum Beispiel dann in der Zeit des 18. 19. Jahrhunderts konnten, weil dort dann die gesellschaftlichen und vor allem gesetzlichen Rahmenbedingungen viel strenger gezogen wurden. Also vorher gab es einfach nicht diese Überlegung, dass Menschen aufgrund ihres Geschlechtes unterschiedliche Eigenschaften haben. Das war vorher eher über Stände organisiert. Also diese Machthierarchien gab es schon auch und natürlich auch zwischen den Geschlechtern. Aber ich sage immer so, um es einmal kurz so ganz einfach zu erklären, es wäre nie jemand auf die Idee gekommen zu sagen, okay, der König ist gestorben, er hat keinen männlichen Nachfahren, dann nehmen wir jetzt den nächstbesten Bauern, weil er ist ein Mann und seine Tochter kann das nicht. Auf die Idee wäre man gar nicht gekommen. Und das zeigt uns also, dass Geschlechterrollen und auch wie wir sie auch heute noch sehen, sich nicht über die gesamte Menschheit so starr entwickelt haben, sondern auch immer wieder ein Auf- und ein Ab-Erfahren. Und dass es auch heute noch und schon immer Kulturen gab und gibt, die auch nicht patriarchal organisiert sind. Es gibt zum Beispiel in Indonesien gibt es eine muslimische Kultur, die ist matrilinear und matriarchatisch aufgebaut. Und das sind 5 Millionen Menschen, wo Frauen mehr Rechte haben und wo Männer dann ins Haus der Frau einziehen und wo die Frau das Familienoberhaupt ist. Und das gibt es, diese Kulturen gibt es überall auf der Welt, wurden durch den Kolonialismus häufig zerstört oder das Wissen darüber ist verloren gegangen. Und ich glaube, das müssen wir uns einfach klar machen, dass menschliches Zusammenleben dass diese Gesellschaft, wie wir uns sie geprägt haben, kein natürliches Konstrukt ist, sondern ein soziales, ein Konstrukt, das wir aufgebaut haben und das wir dementsprechend auch immer wieder verändern und anpassen können, wenn wir merken, okay, in Bezug auf zum Beispiel Geschlecht haben wir da ein paar Fehler gemacht in der Vergangenheit.
Du steigst mit einer bemerkenswerten wissenschaftlichen Erkenntnis ein. Zahlreiche frühzeitliche Krieger, die ausgegraben wurden, waren in Wahrheit Frauen. Beim Ausgraben hat das einfach niemand vermutet, denn unsere Vorstellung davon, wie Frauen zu sein zu haben, ist sehr gefestigt. Das hast du ja auch gerade schon gesagt. Wie können wir diese gesellschaftliche Vorstellung durchbrechen?
Also das nennt man Gender Bias, wenn man also aufgrund der Vorstellungen, die wir heute haben, wie Männer sind und wie Frauen sind, in die Vergangenheit gucken und dann Argumente in der Vergangenheit dafür finden wollen, dass Frauen und Männer angeblich so sind. Also ihr habt bestimmt alle schon mal auf TikTok oder Instagram auch so Männer, so Antifeministen gesehen, die sagen, Männer waren schon immer die Anführer, die Alphas, die Krieger und Frauen waren schon immer dafür da, als Gebärmaschine zu funktionieren im Grunde genommen.
Und zu kochen.
Und die Ausgrabungen, die man bisher gemacht hat, die haben das ja auch bestätigt. Bei den Männern waren Waffen beigelegt und bei den Frauen Schmuck. Und dann ist man irgendwann mal, und ich meine wirklich erst vor wenigen Jahren, auf die Ideen gekommen, hey, wir könnten die Gebeine ja auch mal einer DNA-Analyse unterziehen. Und dann hat man festgestellt, ist ungefähr die Hälfte der Gräber, die man bisher einem Mann zugeordnet hat, eigentlich das Grab einer Frau war, weil auch Frauen mit Waffen bestattet wurden, weil auch Frauen in der Vergangenheit Führungspositionen eingenommen haben. Und das ist also dieser Gender-Bias. Die sind einfach ausgegangen davon, ja, Männer waren schon immer die Jäger und die Krieger und haben ausgeblendet, dass Frauen nicht in der zum Beispiel Armee dienen dürfen. In Deutschland erst im Jahr 2000 wurde das vom Europäischen Gerichtshof festgestellt, dass das ein Verstoß ist gegen die Gleichstellung der Geschlechter, wenn Frauen der Dienst an der Waffe verwehrt wird. Dafür musste erst eine Frau vor Gericht ziehen, dass Frauen also auch zum Beispiel in der Bundeswehr dienen dürfen. Und das ist ja kein Naturgesetz, dass Frauen vorher nicht kämpfen durften, sondern das ist ja gesellschaftlich konstruiert. Und dieser Gender Bias, der versperrt uns die Sicht auf eine korrekte Wahrnehmung der Vergangenheit. Und wenn wir uns dem klar werden, diesen Gender Bias, den haben wir alle, und wenn wir uns dem klar werden und das dekonstruieren, können wir ganz viele Beweise in der Vergangenheit finden und auch in der Gegenwart, in anderen Kulturen zum Beispiel, wie es auch anders laufen kann. Auch, ich schreibe ja auch ein Kapitel, habe ich ja auch darüber geschrieben, über Frauen, die im Kampf waren, die im Widerstand waren. Wusstet ihr, dass Millionen von Frauen im Zweiten Weltkrieg gekämpft haben? An der Waffe, in der Roten Armee alleine mehrere Millionen Frauen haben, also 800.000 bis 1 Million Frauen waren für die Rote Armee im Krieg. Auch hinter der Front haben für Großbritannien, für die USA, für Frankreich Frauen gedient als Geheimagentinnen, als Pilotinnen, als Funkerinnen. Und diese Frauen kennt kaum jemand, weil sie einfach aus der Geschichte ausradiert wurden, weil man sagt, das passt nicht so in unsere Vorstellung der Geschlechter. Aber es ist ja eigentlich eine korrektere Darstellung, wenn man diese Frauen auch erzählt, wenn man sie auch aufgreift. Und das wünsche ich mir, dass wir zu einer umfassenderen Darstellung der Geschichte und Geschichtserzählung kommen.
Manche Geschichten aus dem Buch wirken ja fast absurd in ihrer Dreistigkeit. Immer wieder machen Männer die Leistung von Frauen klein oder klauen sie einfach. Wie und mit welchen Strategien haben sie das geschafft?
Ich würde vielleicht gar nicht sagen, dass das immer gleich so eine Strategie war. Es gibt einen Fall, der von Rosalind Franklin, da war das sicherlich auch so ein Coup, dass man gesagt hat, da ist jetzt eine Frau, die forscht genau wie wir am gleichen Thema, nämlich an der Entschlüsselung der DNA. Und das fanden die Kollegen nicht so gut und haben dann sich zusammengetan, um ihre Ergebnisse wortwörtlich zu klauen, haben Kopien gemacht, sind in ihr Büro eingebrochen, haben dann Abschriften ihrer Notizen gemacht und haben dann schlussendlich auch dafür den Nobelpreis bekommen. Aber ich glaube, oftmals war das einfach so aus der Idee heraus, es sind Männer, die Großes leisten, Großes denken, Großes tun und groß und führen können. Also ist es klar, dass ich als Mann, wenn ich mit einer Frau zusammenarbeite, dass sie dann meine Sekretärin ist, meine Assistentin, meine Muse, meine Schwester, meine Ehefrau, aber ich derjenige bin, unter dessen Namen das veröffentlicht war. Und ich glaube, dass da bei vielen gar nicht immer unbedingt so eine bewusste Strategie dahinter stand, sondern es hat die einfach die gesellschaftlichen Rahmenbedingungen und Erwartungen haben es ihnen leicht gemacht, in so eine Muster zu verfallen. Also wenn zum Beispiel, ich hatte ja vorhin den Fall Clara Immerwahr erzählt, ihr Mann hätte auch ja anders entscheiden können. Er hatte das Bestimmungsrecht, darf sie arbeiten oder nicht, er hat dagegen entschieden. Er hätte auch dafür entscheiden können. War das jetzt eine Strategie, dass er dagegen entschieden hat, weiß ich nicht. Aber er hatte die gesellschaftlichen, er saß gesellschaftlich am längeren Hebel, er hatte die Entscheidungsgewalt und sie hatte damit zu leben. Und genauso auch mit den anderen Beziehungen oder Dynamiken, die ich in dem Buch erzähle. Wenn Männern gesetzlich Recht gegeben wird, dass sie entscheiden dürfen, ob eine Frau arbeiten darf, ob ihre Tochter heiraten soll oder zur Schule gehen darf, ob sie mehr verdienen darf als er oder nicht, dann liegt es also an den Männern, diese Entscheidungen zu treffen. Und dadurch, dass dann natürlich auch da solche Sachen wie Männlichkeit und männliche Egos manchmal auch dranhängen, haben sie sich dann eher häufig für sich selber entschieden, anstatt für ihre Schwestern, Töchter, Ehefrauen oder Kolleginnen.
Aber das ist ja schon eine sehr individuelle Ebene. Strukturell steckt da ja noch mehr dahinter. Es werden ja die Gesetze auch von jemandem gemacht, die dann wiederum dafür da sind, um die Frauen zu unterdrücken.
Ja, das Interessante ist ja, das Buch beginnt ja, wie du eben meintest, mit den Jägern und Sammlern in der Einleitung, aber das erste Kapitel beginnt mit den europäischen Revolutionen, also der Französischen Revolution und dann mit den Revolutionen 1848-49, wo unglaublich viele Frauen an vorderster Front mitgekämpft haben. Die standen auf den Barrikaden, die haben bei der Französischen Revolution mitbewirkt, dass der König die Menschenrechte unterzeichnet habe. Natürlich in der Hoffnung, dass sie auch als Menschen anschließend gesehen werden und ihnen auch Menschenrechte zugesprochen werden. Dem war nicht so. Es wurden dann auch teilweise Dinge, Vereine, die Frauen gegründet haben, um Forderungen zu stellen für Gleichberechtigung und Teilhabe, wurden aufgelöst. Frauen durften keine Zeitungen mehr herausgeben, durften nicht mal als Journalistin arbeiten. Kindergärten, die zum Beispiel 1848-49 eröffnet wurden, wurden wieder geschlossen und dann Gesetze erschaffen, die Frauen es verboten haben, wählen zu gehen, arbeiten zu gehen, Abitur zu machen, zu studieren. All das musste ja erst dann Schritt für Schritt für Schritt erkämpft werden. Und so waren Frauen also Jahrzehnte und Jahrhunderte lang nicht damit beschäftigt, Großes für die Wissenschaft und für die Menschheit zu erlangen, sondern erstmal für Frauen einzukämpfen, dass sie vor dem Gesetz als ordentliche BürgerInnen wahrgenommen werden, als volljährige Erwachsene, die über sich selber verfügen können. Und das muss man sich auch immer wieder klar machen, weil wir reden auch heute noch über solche Themen wie körperliche Selbstbestimmung. Das ist ein Rattenschwanz, der daran hängt, dass wir immer noch keine körperliche Selbstbestimmung haben von Frauen, aber auch von zum Beispiel trans- und nicht-binären Menschen. Das bedeutet, dass man diesen Menschen nicht zutraut, selbstbestimmte und erwachsene Entscheidungen über den eigenen Körper zu fällen. Und das bedeutet, dass man Frauen infantilisiert und ihnen das nicht zuspricht, dass sie eine logische Entscheidung aufgrund von Informationen treffen können. Und deswegen kämpfen wir ja auch immer noch dafür, dass wir in allen Belangen und in allen Bereichen gleichgestellt werden. Und auch zum Beispiel der Gender Pay Gap. Frauen verdienen immer noch weniger. Das bedeutet, dass die Arbeit von Frauen immer noch als weniger wert gesehen wird. Und das müssen wir uns klar machen. Und solange es immer noch so ist, dass Frauen weniger verdienen, dass Frauen wie selbstverständlich die unbezahlte Care-Arbeit leisten, dass Frauen in der Schule nicht gelesen werden, dass Frauen in den Museen kaum ausgestellt werden, dass auch dieses Buch wie die meisten Bücher, die von Frauen geschrieben werden, fast ausschließlich von Frauen gelesen werden, während die Bücher von Männern von Frauen und von Männern gelesen werden. Und solange das immer noch so ist, müssen wir da auch immer noch gegen kämpfen, dass nicht nur die juristischen, sondern auch die gesellschaftlichen und die privaten Beziehungen und Strukturen sich dahingehend verändern, dass wir endlich eine Gleichberechtigung in allen Bereichen haben.
Uns rennt leider ein bisschen die Zeit davon, aber eine Frage würde ich gerne noch stellen. Im Buch arbeitest du auch anekdotisch an der einen oder anderen Stelle und sprichst auch aus einer privaten oder persönlichen Perspektive, zum Beispiel über deine Schulbildung. Warum war es dir wichtig, auch das mit reinzunehmen?
Ich hatte das am Anfang, als ich das Buch geschrieben habe, eigentlich gar nicht vor. Ich meine, wer das Buch liest, wird schnell merken, ich führe da schon auch durch. Ich bin da schon auch in den Kapiteln präsent mit einem ein oder anderen auch mal ein bisschen Spruch. Oder ich versuche das ja auch ein bisschen lustig und auf Augenhöhe zu machen, sodass man diese ganzen tragischen Geschichten überhaupt aushält. Und als es dann um die Schulzeit ging, habe ich so gedacht, ja, aber das ist ja jetzt noch, ich rede ja jetzt über das Heute. Und meine Schulzeit ist genauso lange her, wie sie gedauert hat, 12 Jahre. Also warum schaue ich nicht meine eigene Schulzeit an, beginne dort in der jüngsten Geschichte und schaue mir dann an, wie es heute ist. Und Überraschung, es hat sich leider wenig getan. Wir lesen im Deutschunterricht, auch wenn es um Frauenthemen geht, immer noch Emilia Galotti oder solche Bücher, die von Männern geschrieben wurden, obwohl es natürlich auch zu der gleichen Zeit, wo Männer bedeutende Romane geschrieben haben, auch schon ganz viele bedeutende Autorinnen gab, die teilweise unter, du sagtest es vorhin schon, männlichem Pseudonym publizierten. Und ich glaube, mir war es einmal wichtig aufzuzeigen, ich bin eine junge Frau, die im Hier und Jetzt lebt und es hat sich in den letzten Jahren viel verändert, aber es gibt immer noch Luft nach oben und vielleicht habe ich mir erhofft, dass diese persönliche Ebene dann nochmal einen anderen Zugang bietet, vielleicht auch zu Leserinnen, die genauso alt sind wie ich oder auch Leserinnen, die deren Schulzeit vielleicht noch länger zurückliegt, da auf so einer privaten, persönlichen Ebene einen eigenen Zugang zu finden.
Und die haben wahrscheinlich auch ähnliche Bücher gelesen wie...
Das glaube ich auch, ja.
Das sagt die Historikerin, Journalistin und Autorin Leonie Schöler. Ihr Buch Beklaute Frauen ist im Penguin Verlag erschienen. Es ist 411 Seiten lang und kostet 22 Euro. Vielen Dank.
Danke für das Gespräch.